Wir sind uns heute ziemlich sicher, dass es sie gibt, die Wasserwelten. Gewaltige Planeten, die es nicht ganz zum Gasriesen schaffen und tatsächlich komplett bedeckt sind von einem einzigen, hunderte Kilometer tiefen Ozean. Doch die Verhältnisse dort sind wahrscheinlich alles andere als angenehm. Hoher Druck und Temperaturen, eine Atmosphäre aus reinem Wasserstoff und auf dem Grund dieses außerirdischen Meers lauert eine ganz seltsame Form der Materie. Und doch, sie könnten vielleicht sogar Leben beherbergen. Leben kam auf der Erde schließlich auch aus dem Wasser. Doch wie alienhaft diese Welten wirklich sein müssen, davon machen wir uns wahrscheinlich kaum eine Vorstellung. Willkommen, Wanderer des Weltraums, bei Ein großer Schritt für die Menschheit. Mein Name ist Jana Steuer und vor uns schwebt eine Wasserwelt im tiefen Schwarz des Alls. Wir wollen ihre Oberfläche erkunden mit einer für manche von euch vielleicht alten Bekannten. Anschnallen, wir beginnen mit dem Landeanflug.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, we've had a problem here.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Neugierde ist eine mächtige Kraft. Dieses Gefühl, es nicht lassen zu können. Ein unsichtbarer Zug, der nagt, auch wenn man versucht, sich abzulenken oder rational dagegen zu argumentieren. Neugierde gewinnt am Ende fast immer. Nur so konnte sich intelligentes Leben wahrscheinlich weiterentwickeln. Unser Drang, die Dinge zu erkunden und zu studieren, führte vielleicht einerseits teilweise zu Unglücken, doch andererseits ist es das Kernelement für den Aufstieg der Technologie und der Zivilisation selbst. Nox kann also praktisch gar nicht anders, als den Hyperraum zu verlassen und in den Orbit des mittelmäßig großen Planeten einzutreten. Sie ist noch immer Lichtjahre von zu Hause entfernt. Die Reise ist lang und dagegen hat sie eigentlich auch nichts einzuwenden. Die Zeit gibt ihr die Möglichkeit, über ihre Funde und Erfahrungen auf dem Planeten nachzudenken, den sie besuchte und der nun auch Lichtjahre hinter ihr liegt. Ein Planet, unscheinbar auf vielen Ebenen, doch ist er der, den seine Bewohner Erde nannten, als sie dort noch aufzufinden waren. Nox hatte festgestellt, dass die Zivilisation, die einst die Erde beherrscht hatte, wohl schon vor langer Zeit vollständig ihren Heimatplaneten verlassen hatte. Es war kein Krieg oder eine Katastrophe wie Klimaänderungen, die sie zwangen zu gehen. Warum sie wirklich niemanden zurückließen, das kann Nox sich bis heute nicht erklären. Was trieb sie in die Dunkelheit hinaus? Sie haben bei ihrer Abreise gehofft, zurückzukehren. Bis Nox Ankunft war diese Hoffnung wohl unerfüllt geblieben. Und sie haben Spuren hinterlassen, die Nox nun ahnen lassen, dass die Geschichte, die hier nur halb erzählt werden kann, noch viel größer ist, als sie es sich erträumen konnte. Diese Spezies, diese Menschheit, weist offenbar, so konnte sie erfahren, verblüffende Parallelen zu Nox selbst auf. Nicht nur mental, was Entdeckergeist und die Suche nach Glück betrifft, sondern bizarrerweise auch physisch und kulturell. In der ganzen Zeit, seit sie ihre Heimreise angetreten ist, hat sie keinen ordentlichen Gedanken dazu fassen können. Sie weiß auch immer noch nicht, wie sie diese Nachricht zu Hause überbringen soll. Und an wen. Für den Moment ist das Wissen mit ihr in diesem Raumschiff eingeschlossen, irgendwo im Nichts des Universums schwebend. Nox beruhigt dieser Gedanke. Und so kommt ein Umweg und Zwischenstopp ihr tatsächlich recht gelegen, da er den Moment weiter dehnen kann, in dem Nox sich nicht entscheiden muss, was ihre Haltung zu all dem, was sie auf der Erde finden und nicht finden konnte, ist. Der Planet vor ihr leuchtet weißlich blau. Seine Oberfläche ist unter einer dicken Wolkenschicht nicht zu sehen. Nox lässt alle Instrumente laufen, um die ersten Eckpunkte zu erhalten. Es klickt und piept leise, mehrere Bildschirme spucken fleißig Daten aus. Im orangenen Schein des Zentralsterns kann Nox das Signal, was sie ursprünglich hierher lockte, wieder identifizieren. Eine Struktur aus Metall und seltenen Erden in einem stationären Orbit, also hoch genug, um immer über der exakt gleichen Stelle über dem Planeten zu schweben. Mit ihren eigenen Augen können sie es nicht erkennen, es befindet sich fast verborgen auf der Nachtseite des Planeten, doch es scheint völlig klar. Das ist ein künstlicher Satellit. Die Bewegung wirkt leicht instabil, als würde das Objekt taumeln. Nox spekuliert, ob es vielleicht einst einen Schlag abbekam von umherschwirrenden Meteoriten und dann nie repariert wurde. Doch einer Sache ist sie sich sicher. Irgendetwas Intelligentes hat diesen Satelliten hier in den Orbit dieses Planeten gebracht. Nox Aufregung steigt. Das System ist nur wenige Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Menschheit irgendwann, ob vor oder nach ihrem totalen Rückzug von der Erde, auf die umliegenden Systeme ausbreitete. Von der Oberfläche kann Nox keine Radiosignale empfangen oder sonstige Hinweise finden, dass sie noch dort sind. Auch der Satellit hat keine Verbindung zur Oberfläche oder scheint in irgendeiner Form überhaupt aktiv. Sie sind also wahrscheinlich wieder gegangen und haben erneut einen Planeten zurückgelassen. Aber vielleicht ist ihr Verschwinden hier nicht so lange her und sie kann weitere Hinweise finden. Auf ihr Verschwinden oder wenigstens mehr Informationen über ihr Wesen, ihr Aussehen und ihre Zukunft im All nach der Erde. Der Zufall wäre groß, sollte es eine andere, Nox völlig unbekannte Zivilisation sein, die hier einen Outpost aufbaute. Dort unten, wenn überhaupt etwas da ist, kann es nicht viel mehr als eine Forschungsstation geben, denn dass der Planet vor ihr komplexes Leben hervorbrachte und beheimatet, kann Nox sich nicht vorstellen, als die neuesten Daten hereinströmen. Gut 6-mal massereicher als die Erde und fast doppelt so großer Radius. Nox Heimatwelt ist zwar keine exakte Kopie der Erde, doch sie kann die beiden gut vergleichen, da sie in dieselbe Kategorie von habitablen Gesteinsplaneten, die um einen mittelmäßig großen Stern kreisen, fallen. Es gibt auf beiden Landmassen und Ozeane eine stickstoffdominierte Atmosphäre mit signifikantem Sauerstoffanteil und eben einer Größe und Masse, die groß genug ist, um die Atmosphäre zu halten, allerdings nicht so groß, dass Raumfahrt so energieaufwendig wird, dass sie praktisch nie betrieben werden kann. Dieser Planet hier vor ihr hat wirklich wenig Ähnlichkeiten, weder zur Erde noch zu ihrer eigenen Heimatwelt. Durch die hohe Masse muss die Gravitation auf der Oberfläche stärker sein als auf der Erde. Nox überprüft fast reflexartig ihre Energiereserven und den Status des Antriebs. Sollte sie dort hinunter wollen, dann muss sie sicherstellen, dass sie der Schwerkraft des Planeten auch wieder entkommen kann, sonst bleibt sie dort gefangen. Während Nox sich noch mit der Energieversorgung beschäftigt, kommen die Ergebnisse zur Komposition des Planeten herein. Sie hält einen Moment inne und nickt dann. Sie hat es bereits vermutet. Der Planet besteht zu gut der Hälfte seiner Masse aus einem Kern, der einen ähnlichen Aufbau hat wie terrestrische Planeten, Eisen und Silikate. Einen geringen Anteil der Masse macht eine zwar leichte, aber extrem ausgedehnte Atmosphäre aus hauptsächlich Wasserstoff aus, die aber tatsächlich ein unteres Ende hat und so eine Oberfläche existieren lässt. Und der Rest. Fast die Hälfte der Masse dieses Planeten ist H2O, eine Wasserwelt. Obwohl die Erde auf ihrer Oberfläche zu über 70% mit Wasser bedeckt ist, würde Nox und auch sonst niemand anderer sie als Wasserwelt bezeichnen. Denn die Ozeane dort sind nicht sonderlich tief, im Mittel ca. 3,6 Kilometer und im Maximum etwa 11 Kilometer. Damit sind tatsächlich nur etwa 0,02% der Masse der Erde in Form von Wasser. Hier sind es 50%. Irgendwie hat diese gigantische Menge fast etwas Bedrohliches. Eine der atmosphärischen Analysen leuchtet auf und beginnt zu piepsen. Nox stellt das anstrengende Geräusch ab und betrachtet die Ergebnisse. Vielleicht sind es diese Lesungen, die die Menschen einst hierher lockten. Dimethylsulfid existiert in der Wasserstoffatmosphäre. Eine sogenannte Biosignatur. Ein Abfallprodukt des Stoffwechsels einiger Lebensformen. Auf der Erde und Nox Heimatwelt wird es überhaupt nur von Leben hergestellt. Und es ist verantwortlich für den typischen Geruch des belebten Meeres überall im Universum. Nox hat viele Planeten gesehen, die einfaches, mikroskopisches Leben beherbergen. Und doch, das Auftauchen von Biosignaturen löst jedes Mal etwas in ihr aus. Es ist ein Gefühl von Hoffnung. Irgendein tief sitzendes Verlangen, mehr zu erfahren und gleichzeitig das tapfere Leben, was sich hier in den noch so widrigen Umständen durchschlägt, zu beschützen. Vielleicht ging es den Menschen, die hierher kamen, einst ähnlich. Nun juckt es Nox nicht nur aufgrund der Hoffnung auf menschliche Spuren, die undurchsichtige Atmosphäre zu durchbrechen. Es ist lang her, dass sie zum letzten Mal eine Ozeanwelt zu Gesicht bekam. Nachdem sie ihre Systeme überprüft hat, zieht sie den druck- und temperaturresistenten Raumanzug über und schließt mit einem leisen Zischen der Systeme den Helm. Es ist Zeit für den Anflug. Der Flug durch die Atmosphäre ist lang und zwischendrin zweifelt Nox trotz aller Ergebnisse der Instrumente, ob es tatsächlich eine Oberfläche gibt. Das Schiff ächzt unter dem größer werdenden Druck der wasserstoffreichen Luftsäule. Nervös beobachtet Nox den Sensor, der immer höher klettert und schon bald ein Vielfaches des Drucks auf der Oberfläche der Erde erreicht. Dann endlich durchbricht sie die Wolkenschicht und hat klare Sicht auf die Oberfläche. Nox atmet erleichtert auf. Sie bemerkt, wie ihre Sinne sich entfalten nach der langen Zeit in den diesigen Schichten der Atmosphäre. Unter ihr erstreckt sich ein gigantischer Ozean. Flüssiges Wasser schwappt in Wellen auf und ab. Es ist ein faszinierender Anblick, vor allem wenn man die Tatsache bedenkt, dass dieser Ozean den gesamten Planeten bedeckt. Nirgendwo gibt es eine Landmasse. Einige Meter über der Wasseroberfläche lässt Nox ihren Lander schweben und überprüft ihre Sensoren und Instrumente. Es hat tatsächlich eine recht angenehme Temperatur hier, etwa 303 Kelvin bzw. knappe 30 Grad Celsius. Doch ein Aussteigen ohne Schutzanzug, wie sie es auf der Erde tun konnte, ist völlig ausgeschlossen. Nicht nur würde Nox an der Wasserstoffatmosphäre ohne Sauerstoff ersticken, der Druck hier unten ist fast so hoch wie ein Kilometer unter Wasser auf der Erde. Oder, anders ausgedrückt, knapp 100 Mal höher als auf Meereshöhe dort. Nox Körper könnte dieser gewaltigen Kraft nicht standhalten. Doch ihre Sonden kann sie losschicken. Sie setzt sie auf die Suche nach künstlichen Strukturen und Material an. Wie kleine, schwarze Insekten lösen sie sich vom Lander und zischen los. Währenddessen untersucht Nox die Tiefe des Ozeans unter ihr. Als die Ergebnisse eintreffen, stockt ihr Atem kurz. Der Grund unterhalb der Wellen liegt 130 Kilometer tief. 130 Kilometer, mehr als 10-mal tiefer als die tiefste Stelle im Ozean auf der Erde, der Marianengraben. Nox Scans ergeben, dass der Meeresgrund hier unten allerdings nicht wie bei ihr zu Hause aus Sedimenten und Gestein besteht, sondern aus einer exotischen Form von Eis. Das hat weniger mit der Temperatur dort unten zu tun, sondern mit dem gewaltigen Druck, der sich in dieser enormen Tiefe aufbaut. Dieser führt dazu, dass die Wassermoleküle sich immer schlechter bewegen können und so langsam erstarren, was einen Übergang vom flüssigen in den festen Aggregatzustand zur Folge hat. Der Druck presst das flüssige Wasser praktisch in seinen festen Zustand. Eis. Erneut überprüft Nox den Gehalt der Biosignatur Dimethylsulfid. Kein Zweifel. Hier muss zumindest pflanzliches oder mikrobiologisches Leben geben. Das ist beachtlich, denn ohne mineralischen Gesteinsboden auf dem Grund der Meere, durch den Nährstoffe und Mineralien im Ozean verteilt werden, haben sämtliche Organismen ein Problem. Sie sind auf diese Stoffe angewiesen und durch das dicke Eis am Grund dieses gigantischen Meers kommen die Silikate des Kerns kaum hindurch. Es muss auf andere Weise in das Wasser hineingelangen, vielleicht durch Meteoriteneinschläge oder Niederschlag. Die Sonden erstatten via Nox-System im Helm Bericht. Auf ihr Visier werden die ersten Aufnahmen projiziert. Ihr Herz macht einen kleinen Hüpfer. Einige hundert Kilometer entfernt ragen verwitterte Strukturen aus dem Wasser. Angefressen und in schlechtem Zustand, aber eindeutig künstlich. Es sind sogar die Reste einer Landeplattform sichtbar. Nox ist sich sicher, dass unterhalb der Wasseroberfläche hier noch mehr verborgen sein muss. Ohne zu zögern, kopiert sie die Koordinaten in ihr Navigationssystem und der Lander schießt über die gleichförmige Wasseroberfläche. Die Luft direkt darüber ist extrem feucht. Sie trägt eine Menge Wasserdampf, sodass sich über den Wellen immer wieder weiße Schwaden bilden, die den Blick versperren. Nox reckt den Hals, als sie endlich meint, Schatten erkennen zu können. Ein Blick auf ihr Radar bestätigt, dass sie bei den Koordinaten der Sonde angekommen ist. Aus dem Nebel vor ihr taucht eine halb zerbrochene Landeplattform auf. Stützen ragen noch aus dem Wasser, daneben eine große Menge dünner Stäbe. Nox verlangsamt den Lander und beginnt vorsichtig, um die Struktur herumzukreisen. Ein einziger der dünnen Stäbe trägt noch die Überreste eines verwitterten Rotorblattes an seiner Spitze. Ein Windpark zur Energiegewinnung stand hier einst. Nox kann sogar die Überreste einiger kleiner Wellenkraftwerke finden, die die Bewegung des Wassers nutzen, um elektrischen Strom zu erzeugen. Unter Wasser sind grobe Strukturen mit bloßem Auge erkennbar und ein kurzer Scan bestätigt, dass sich ein recht weitläufiges Habitat dort unten befindet und tatsächlich einige Kilometer in die Tiefe reicht. Langsam steuert Nox den Lander manuell in Richtung der kaputten Plattform. Sie benötigt keinen Untergrund für ihr Schiff, aber es fühlt sich irgendwie gut an, auf einem richtigen Parkplatz zu halten. Auch hier, auf einem verlassenen Planeten. Außerdem plant sie, das Schiff zu verlassen, zumindest für kurze Zeit, diesen Ort zu Fuß zu erkunden, so gut es geht. Während sie von ihrem Sitz aufsteht und mit schweren Schritten, die unter der erhöhten Gravitation hier deutlich mehr Energie erfordern, ihr Cockpit verlässt, muss sie lächeln. Hunderte Male ist sie zu Hause dafür gerügt worden, immer alles selbst erleben zu müssen. Wie ein kleines Kind, was alles anfassen muss. Aber Nox kann nicht anders. Ja, der Lander kann auch unter Wasser laufen. Die Atmosphäre hier drin ist angenehm und atembar und sowohl Druck als auch Temperatur sind durch die Hüllen und Systeme gut geregelt. Aber Nox hat nie das Gefühl, einen Planeten wirklich zu kennen, wenn sie ihn nicht mit ihren eigenen Füßen betreten hat. Auch wenn diese in die dicken Stiefel des Schutzanzuges verpackt sein müssen. Bevor sie die Luke des Landers öffnet, überprüft Nox die Sauerstofftanks an ihrer Seite. In dieser wasserstoffdominierten Umgebung können sie zu einer explosiven Katastrophe führen. Wasserstoff an sich ist hochentzündlich, ohne Sauerstoff kann es aber zu keinen Flammen kommen. Mischt man diesen aber hinein, zum Beispiel durch einen leckenden Tank, und es kommt dann zu einem kleinen Funken, dann macht es Wumms. Das richtig Unangenehme dabei ist, dass Wasserstoffflammen praktisch unsichtbar sind. Ein Brand könnte also auch erst viel zu spät erst überhaupt bemerkt werden. Das möchte Nox nicht unbedingt erleben und lässt alle Schnittstellen doppelt überprüfen, bevor sie in die Schleuse tritt und die Luke hinaus ins Freie öffnet. Das Rauschen des riesigen Ozeans mischt sich mit ihren eigenen Atemgeräuschen. Nox bemerkt erst, als sie vom Lander klettert, wie schwer sie keucht. Jeder Schritt hier fühlt sich an, als sei man mit Blei beladen. Sie testet vorsichtig die Integrität der Überreste der Plattform, bevor sie ihr Gewicht daran abgibt. Es scheint zu halten. Sie geht ihre ersten Schritte auf dieser fremden Welt und lässt das Bild des mächtigen Wassers auf sich wirken. Der Himmel ist von weißen Wasserwolken bedeckt, doch die Farbe, die dazwischen durchblitzt, ist nicht tiefblau wie auf der Erde, sondern in einem hellen, blau, orange, gelb, fast grünlich, als läge Sand oder Staub in der Luft. Nox weiß aber, dass es die Art des Zentralsterns ist, die für diese Färbung verantwortlich ist. Es ist ein orangener Zwerg, ein K-Stern. In seinem Spektrum ist deutlich weniger kurzwelliges Licht enthalten als bei der Sonne. Er strahlt stärker im roten Bereich. Der Wasserstoff der Atmosphäre streut das Licht, kurzwelliges besser als langwelliges. Doch da es weniger kurzwelliges Licht gibt, was vom Stern kommt, wirkt der Himmel eben nicht ganz tiefblau, sondern eher fahl und gelblich. Nox hebt den Kopf in Richtung des orangenen Scheins, der die Position des Heimatsterns dieser Welt hinter den dichten Wolken verrät. Sie fragt sich, ob hier einst ein Mensch gestanden und vielleicht Ähnliches getan hat. An den Rändern ihres Visiers bilden sich Wassertropfen, die feuchte Luft kondensiert. Nox geht vorsichtig zur Kante der Plattform und sieht hinab in die unergründlichen Tiefen dieses Meeres. Im Wasser schwimmen kleine, dunkelgrüne Flocken, die ein wenig an Moos erinnern. Ihr Scanner bestätigt. Leben. Begeistert beobachtet Nox, wie sie langsam vorbeiziehen. Diese Organismen können keinen Sauerstoff produzieren, sonst wäre er in der Atmosphäre zu finden und außerdem fehlt es hier am nötigen Kohlenstoff für die Photosynthese. Es sind extremophile Lebensformen, die sich an eher unwirtliche Bedingungen anpassen können. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie hartnäckig Leben sich im Universum verteilt hat. Es findet einen Weg, wenn es die Chance bekommt, zu entstehen. Auch hier. Eine eingebrochene, blasenförmige Klappe erregt Nox' Aufmerksamkeit, nachdem sie sich auf der Plattform weiter umsieht. Zu ihrer Überraschung lässt sie sich recht einfach öffnen und enthüllt darunter eine Leiter, die in die Dunkelheit führt. Das Wasser hat noch keinen großen Zugang zu diesem Schacht gefunden, zumindest Teile des Habitats hier scheinen also noch halbwegs intakt zu sein. Nox nimmt einen tiefen Atemzug. Wie sie sich zu Hause aufregen würden über ihr riskantes Verhalten. Doch sie sind Lichtjahre entfernt. Dies ist Nox' Reise, ihre Suche nach Antworten. Und sie weiß, wie man sie am besten findet. Nachdem sie ein letztes Mal zum Stern hinaufsah, beginnt sie langsam mit dem Abstieg unter die Wellen. In den glatten Wänden der Strukturen hier sind Risse. Noch hat sich das Wasser des Ozeans noch nicht hineingedrückt, doch es ist nur eine Frage der Zeit. Durch die kaputte Abdeckung auf der Plattform ist Regenwasser hier hinuntergelaufen, kleine Pfützen haben sich in Ecken und Kuhlen gebildet. Als Nox am Ende der Leiter ankommt, schätzt sie, dass sie etwa 100 Meter unter der Wasseroberfläche ist. Vor ihr erstreckt sich ein langer, dunkler Gang. Nox schaltet die Lampen an ihren Handgelenken und oberhalb ihrer linken Schulter an. Warum sind sie nach hier unten gezogen? Gibt es Gefahren auf der Oberfläche? Haben sie hier etwas gesucht? Nox hört ein dumpfes Geräusch, ein Knarzen von Metall und Kunststoff. Die Integrität lässt hier langsam nach, das war zu erwarten. Sie versucht nicht daran zu denken, dass es unter ihren Füßen und der dünnen Schicht der Außenwände des Habitats über 100 Kilometer in die Tiefe geht. Nach den ersten Schritten erkennt Nox die Überreste einer Schleuse, die einst luftdicht abgeriegelt werden konnte. Sie überprüft die Messwerte der Luft, fast ausschließlich Wasserstoff. Das können sie nicht geatmet haben, die Zusammensetzung der Luft auf der Erde lässt darauf schließen, dass sie ähnliche Mengen Sauerstoff benötigen wie Nox und ihre Leute. Der Gedanke daran erinnert Nox an die vielen seltsamen Parallelen zwischen ihrer Physiologie und der der Menschen. Hinter der Schleuse wird dieses Gefühl weiter bestärkt, als sie einen langsam sich zersetzenden Anzug an einem Haken findet. Er besteht größtenteils aus Kunststoff und hat deutlich erkennbare Tanks zum Atmen am Rücken. Nox wäre etwas zu hoch gewachsen für dieses konkrete Modell, aber die Grundlagen des körperlichen Aufbaus scheinen dieselben zu sein. Sie schiebt diesen nagenden Gedanken zunächst zur Seite, denn momentan kann sie damit nichts anfangen. Wenn es hier eine Schleuse gibt, dann füllten sie wahrscheinlich zumindest einige der Räume mit atembarer Luft. Was wiederum bedeutet, dass sie Sauerstoff gewinnen mussten. Nox legt den Kopf schief. Riskant ist das. Schon beim Verlassen ihres Schiffes hatte sie die Vorsicht vor der Mischung von Sauerstoff und Wasserstoff getrieben. Nachdem sie sich weiter durch den Gang gearbeitet hat, findet Nox kleine Räume, die sich davon abzweigen. Die Wände sind größtenteils aus undurchsichtigem Kunststoff. Nur an manchen Stellen ist transparentes Material angebracht, wie ein Fenster, was allerdings strukturell schwächer ist. Wirklich hinaussehen in die Unterwasserlandschaft kann man nicht mehr. Das Material ist milchig angelaufen und von außen mit irgendeiner schwarz-grünen Substanz überzogen. Die Räume sind mit metallenen Möbeln ausgestattet. Es gibt keine Überreste persönlicher oder kleinerer Gegenstände. Anscheinend wurde hier ordentlich aufgeräumt, bevor sie diesen Ort für immer verließen. Nox streicht mit den behandschuhten Händen über die glatte Oberfläche eines silbrig glänzenden Tisches. An einer Stelle ist eine Kerbe zu sehen. Nox geht in die Knie und betrachtet die kleine Einritzung, wie von einem stumpfen Messer, was immer und immer wieder an der Tischkante hindurchgezogen wurde. Abnutzung? Langeweile? Ein weiteres Geräusch reißt Nox aus ihren Gedanken. Diesmal ist es nicht das Knirschen der Materialien des Habitats. Es klingt wie ein tiefes Heulen. Nox spürt, wie die Basstöne den Raum und ihren Anzug zum Vibrieren bringen. Leicht alarmiert richtet sie sich auf. Vor der verdreckten Scheibe des Fensters kann sie aufgewühltes Wasser mit Luftblasen und Strömungen erkennen. Sie tritt näher heran und versucht, hinauszuleuchten. Das Geräusch kehrt wieder, doch diesmal leiser und weniger intensiv, als würde es sich entfernen. Dann herrscht wieder Stille, nur durchzogen vom eintönigen dumpfen Platschen der Wellen weit über ihr. Nox atmet erleichtert aus. Was auch immer es war, es scheint vorbeigezogen zu sein. Sie muss weiter, noch konnte sie nichts Brauchbares hier unten finden. Sie läuft den Gang weiter hinunter und erkennt auf dem Weg leere Halterungen, in denen vermutlich einst Leuchten angebracht waren. Zu ihrer Rechten entdeckt sie schließlich eine kurze Treppe, die zu einer verschlossenen Tür führt. Markierungen sind daran eingelassen. Nox scannt die Symbole und lässt ihre Übersetzung laufen, die inzwischen gefüttert ist mit den Daten der Schriftstücke, die sie auf der Erde finden konnte. Die Markierung ist eine Warnung. Kein Zutritt. Es gibt eine Einschränkung, irgendjemand durfte den Raum wohl doch betreten, doch daran scheitert die Übersetzungssoftware. Nox muss leicht schmunzeln. Sie konnte bisher nur Rudimentäres über die Menschheit lernen, doch eins weiß sie ziemlich sicher. Sie liebten Schilder. Sie beschließt, sich über die alten Warnungen und das Verbot hinwegzusetzen und überprüft den Mechanismus der Tür. Sie lässt sich per Hand aufschieben, auch wenn hier sicherlich einst Elektronik dahinter steckte. Der Raum ist vollständig eingefasst in eine metallische Verstärkung der Außenwände. Es gibt keine Fenster, die Wände sind glatt. Nur an einer Ecke ragt eine Art Pumpe heraus mit einem Plastikschlauch, in dem eine kleine Menge Wasser zu stehen scheint. An den Wänden entlang verteilt stehen unzählige Metalltanks mit Aufschrift. Es ist ein einziges Symbol, was Nox nicht entziffern kann. Zu ihrer Linken steht ein großes Becken, in den der Plastikschlauch hineinführt. Nox begutachtet die komplexen Gerätschaften drumherum und nickt nach kurzer Zeit. Ganz wie sie vermutet hatte. Sie mussten Sauerstoff gewinnen und der steckt, zwar verschachtelt, aber dafür in großen Mengen, im Wasser. H2O. Durch Elektrolyse kann man Wasserstoff vom Sauerstoff trennen. Kein ganz simples Verfahren, was eine Menge Strom benötigt, den sie wahrscheinlich aus dem kleinen Windpark über Wasser bezogen haben. Zur Sicherheit überprüft Nox die Umgebungsluft. Kaum Sauerstoff zu finden. Wenigstens haben sie das Habitat bei ihrer Abreise entlüftet und so versehentliche spätere Explosionen verhindert. Auch die metallenen Tanks sind leer. Als sie den Raum für die Sauerstoffgewinnung wieder verlässt, denkt sie über die Größe der Anlage darin nach. Wenn es stimmt und sie von ihren körperlichen Bedürfnissen auf die der Menschen schließen kann, dann kann dieser Ort nur eine Handvoll Individuen beherbergt haben. Wahrscheinlich ein Forschungsoutpost. Aber wofür? Nox macht sich auf den Weg in den Kern der Station. Es führen einige Treppen und sogar ein weiterer Schacht mit Leiter tiefer hinab. Schließlich erreicht sie einen Trakt, von dem unzählige gekachelte Räume ausgehen. Sie braucht nur einen kurzen Blick in den ersten zu werfen und ist sich sicher. Labore. Nox ist stark erinnert an die Labore zu Hause. Wissenschaft wird eben doch immer wieder recht ähnlich betrieben. Es gibt unzählige Regale und Schränke, Glasgefäße und wieder eine Menge Schilder. In Nox wächst die Hoffnung herauszufinden, was sie hier erforschen wollten. Was trieb sie zu so einer Welt, die sicherlich nicht dafür geeignet war, als zweite Heimat zu dienen? Die nächsten Stunden verbringt Nox in den Laboren. Sie durchkämmt die Räume nach Hinweisen, vielleicht sogar Aufzeichnungen. Doch die Menschen hier waren gründlich. Praktisch nichts ließen sie zurück, außer wenigen Stücken Equipment. Sie findet fortschrittliche Maschinen zur Untersuchung mikroskopischer Strukturen und etwas, was aussieht wie ein Brutkasten mit einem Gestell für Glasgefäße darin. Alles leer. Doch dann, kurz bevor sie bereit ist aufzugeben, öffnet sie die Tür eines kleinen Schranks, der inmitten einer Regenwasserpfütze steht. Der Anblick lässt Nox kurz erschrocken die Luft einziehen. Alles ist schwarz-grün. Wie ein Befall von Moos oder Algen, der sich über sämtliche Innenwände und Gestellrahmen gezogen hat. Nach kurzer Untersuchung kann Nox erkennen, dass die eigenartige Substanz von einer kleinen Glasschale aus zu entspringen scheint, die in einer Ecke des ansonsten leeren Schranks wohl vergessen wurde. Was auch immer hier alles überwuchert hat, es ist die gleiche Substanz wie draußen an den Fensterscheiben. Vorsichtig greift Nox nach einem Messer an der Seite ihres Anzugs und tippt damit einen schleimigen, schwarz-grünen Knoten an. Er zieht sich unter der Stimulation zusammen und weicht zurück, weg von Nox' Messer. Ihre Scans ergeben ein ganz eindeutiges Fazit. Leben findet einen Weg. Diese kleine Unachtsamkeit beim Ausräumen des Labors vor wer weiß wie vielen Jahren macht Nox nun sehr glücklich. Sie beginnt, die Räume mit neuen Augen zu untersuchen. Wenn die Forschenden hier Biologen waren, dann untersuchten sie vielleicht die Lebensformen hier. In Nox' Kopf beginnen die Dinge plötzlich Sinn zu ergeben. Leben entstand aus dem Wasser. Wasser ist ein hervorragendes Lösungsmittel und kann die benötigten Substanzen zusammentragen und verbinden. Gibt es einen besseren Ort, um dem Ursprung des Lebens näher zu kommen, als eine temperierte Wasserwelt mit Biosignaturen? Natürlich ist das irgendwo wilde Spekulation, das weiß Nox selbst. Doch sie hat das Gefühl, einen Anhaltspunkt gefunden zu haben. Menschen fragten sich vielleicht nach ihrem Ursprung. Genau wie Nox und ihre Leute zu Hause. Plötzlich löst in ihr dieser Gedanke der Verbindung zwischen ihr und dieser für sie fast geisterhaften Spezies nicht mehr so ein stark mulmiges Gefühl aus wie zuvor. Sie fühlt sich ihnen näher, fast vereint in Hoffnung und der Suche nach Sinn und Herkunft. Eine ganze Weile steht Nox gedankenverloren in den verlassenen Laboren. Sie streicht mit der Hand über die Tresen und rotiert die Glasgefäße in ihren Halterungen. In ihrem Kopf spielt sich eine Szene ab, in der diese Räume hier gefüllt sind von ihnen, von den Menschen. Sie untersuchen und experimentieren, überprüfen und diskutieren. Forschende. Das hat Intelligenz so an sich. Sie möchte sich selbst und die Natur um sich herum begreifen. Immer tiefer und tiefer, bis zurück zum Ursprung. In Nox' Heimat ist der Ursprung unbekannt. Sie wissen nicht, woher sie kamen. Nox sieht mit weichem Blick auf den gekachelten Boden. Vor ihrem inneren Auge verschwinden die Pfützen und sie sind blank poliert, mit geschäftigen Schritten, die darüber laufen. Ist der Ursprung, den sie vielleicht hofften, hier besser zu verstehen, vielleicht auch Nox' Ursprung? So vieles auf ihrer Reise, seit sie den Planeten Erde betrat, scheint immer mehr darauf hinzuweisen. Aber wie kann das sein? Und wo zur Hölle sind sie nun? Haben sie gefunden, noch was sie suchten? Ein erneutes, dumpfes Heulen reißt Nox harsch aus den Gedanken. Sie spürt die Vibrationen, die durch die Station laufen. Die Glasgefäße klirren. Der Ton ist tief und durchdringend und er kommt nicht von der Station selbst. Nox bemüht sich, ruhig zu atmen und wirft den Scanner an. Wahrscheinlich ist das Eis aus der Tiefe, was verrutscht. Doch für den Moment hat Nox nicht das Bedürfnis, es näher herauszufinden. Mit beschleunigten Schritten verlässt sie das Labor und steuert auf den Eingang der Station zu. Das Geräusch kehrt zurück, als sie auf der Leiter nach oben ins Freie klettert. Der Scanner piept. Er hat eine Lebensform detektiert. Vielleicht die Algen, die Nox vorher hat vorbeitreiben sehen? Vielleicht auch nicht. Zeit zu gehen. Nox erreicht die kaputte Landeplattform. Ihr Lander steht ruhig wie in Erwartung ihrer Rückkehr in der Luft. Sie wirft einen schnellen Blick auf die Wasseroberfläche. Die Wellen schwappen wie zuvor. Der Blick auf den Horizont ist getrübt von den tiefstehenden Wolken. Weit und breit nur Wasser. Panik ist der Feind der Kunst des Überlebens. Nox atmet wieder tief ein und begibt sich zurück in ihren Lander, der ihr wie ein warmes Zuhause vorkommt, nach der Zeit auf dieser eigenartigen Welt. Ohne den Anzug abzulegen, setzt sie sich hinter ihre Navigationssysteme und beginnt den Start. Die Systeme brauchen einen Moment. Ungeduldig tippt Nox mit den Fingern auf den Armlehnen ihres Stuhls. Dann hört sie, wie der Antrieb hochfährt und sie sieht, wie die Wellen unter ihr beginnen, sich zu entfernen. Mit voller Kraft beginnt der Lander gegen den Zug der Gravitation zu kämpfen. Durch die Drehung des Schiffs verschwindet der Ozean aus Nox' Sichtfeld und vor ihr liegt die dicke Schicht Wasserstoff, die diese Welt vom All trennt. Sie wird in ihre Stuhllehne gedrückt, während das Shuttle immer weiter aufsteigt, die Instrumente summen, alle Werte sind im grünen Bereich. Dann ertönt plötzlich ein Brausen über das elektronische Gemurmel ihres Schiffs. Nox dreht den Kopf und sieht gerade noch aus einer der Heckscheiben, wie etwas gewaltiges Graues aus den Wellen unter ihr hervorbricht. Das Wasser spritzt bis zu ihr hinauf an die Scheibe. Sie starrt hinunter, während die gewaltige Masse sich in einem fast eleganten Bogen durch das Wasser zieht und wieder darin verschwindet. Leben findet einen Weg. Nox tritt den Kopf zurück und schließt kurz die Augen. Adrenalin schießt durch ihren Körper. Vielleicht haben sie recht, zu Hause. Vielleicht ist sie zu leichtsinnig. Der Lander gewinnt weiter an Höhe und bald verschwindet die Wasserwelt im Dunst ihrer Atmosphäre. Als die Dunkelheit des Alls sie wieder umschließt, muss Nox lachen, als sie zum ersten Mal das Gefühl hat, wieder ausatmen zu können. Sie gewinnt etwas Abstand zum Planeten, um sein Gravitationsfeld weitestgehend zu verlassen, und dreht dann ihr Schiff, sodass die blasse Wasserwelt in ihrem Sichtfeld erscheint. Ruhig und still steht sie da, keinen Ton verliert sie über die Geheimnisse auf ihrer Oberfläche und darunter. Für einen Moment betrachtet Nox diese Welt, während ein Lächeln aus Erleichterung und dem Triumph, neue Spuren gefunden zu haben, ihre Lippen umspielt. Sie lässt sich eine Sternkarte ausgeben und beginnt nach habitablen Planeten zu filtern, die in ähnlichem Abstand wie das System dieser Wasserwelt zur Erde sind. Vielleicht kann sie noch mehr Spuren finden. Wenn sie hier waren, dann könnten sie vielleicht auch all diesen anderen Welten oder einem Teil davon einen Besuch abgestattet haben. Nox plottet einen Kurs und lehnt sich zurück. Es ist noch nicht Zeit, heimzukehren. Es ist Zeit, den Spuren weiterzufolgen. Es ist Zeit, die Menschheit zu finden.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitreisen zur Wasserwelt. Ich hoffe natürlich, ihr konntet buchstäblich abtauchen mit Nox. Falls euch der Podcast gefällt, folgt ihm und empfehlt ihn gerne weiter. Wir sind inzwischen bei fast 10.000 Downloads und ich freue mich riesig, dass unsere Community immer, immer größer wird. Falls ihr mich zusätzlich noch unterstützen möchtet, das geht via PayPal oder auch via Patreon. Da sind der Florian, der Frank und die Iriana schon dabei. Ganz, ganz großen Dank euch. Egal wie, egal wo, ganz großen Dank an alle fürs Zuhören. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch noch weiterhin eine gute Zeit auf dem kleinen Fels, auf dem wir durch das All rasen. Und wenn es mal wieder düster wird, dann denkt daran, Licht findet immer einen Weg.